Ja, nochmal vielen Dank an Karin Liegert. Wo sitzt du denn jetzt? Da, genau. Eigentlich war das schon die Predigt. Ich muss jetzt gar nichts mehr sagen. Und das Lied, was wir gesungen haben, ist eigentlich auch die Antwort auf die Predigt. Aber wir alle wissen, dass das mit der Hingabe, mit der Anbetung gar nicht so einfach ist. Und auch bei dir, Karin, hat es ja eine Weile gedauert, wenn ich das so sagen darf, um an den Punkt zu kommen, wo du bereit warst zu sagen, ja, ich vertraue dir völlig und ganz. Und das, was uns hindert, ist manchmal das Geld. Heute dreht sich alles ums Geld, mehr oder weniger. Und das ist insofern gut, als dass es jeden von uns betrifft. Wir alle haben mit Geld zu tun. Gestern haben meine Töchter, die sind 9 und 12 Jahre alt, jeweils 5 Euro geschenkt bekommen und die waren überglücklich. Die kriegen noch kein Taschengeld. Und wenn dann mal jemand ihnen Geld schenkt, ist das, ja, besonders toll, denn das erste eigene Geld ist so ein Stückchen Unabhängigkeit. Da darf ich dann entscheiden, was ich mir für dieses Geld kaufe. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Gehalt. Es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man unabhängig ist. Aber irgendwann wendet sich das Blatt. Irgendwann bedeutet Geld gar nicht mehr Unabhängigkeit, sondern Abhängigkeit. Und ich glaube, darum geht's im Predigtext von heute. Er steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 41 bis 44. Ich lese es uns vor. Ich glaube, es ist die Übersetzung Hoffnung für alle, genau. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens. Wir würden vielleicht Opferstock sagen oder Klingelbeutel, Kollektenkörbchen, egal wie wir es nennen. Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Dann aber kam eine arme Witwe und warf 2 der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Jesus rief seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte, sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Gott segne sein Wort an uns allen. Amen. Wer am letzten Sonntag in der Kirche war, der hat vielleicht am Anfang, wenn er genau hingehört hat, manchmal geht's ja sehr schnell mit den Abkündigungen, gehört, dass wir Anfang März beim Weltgebetstag der Frauen eine ziemlich hohe Kollekte eingesammelt haben. Es waren über 800 Euro. Und jetzt könnte man denken, heute ist die Kirche gut gefüllt, sagen wir mal 200 bis 250 Leute sind heute hier. Könnte man sagen, ja, wenn so viele Leute da sind, dann kommt halt auch eine hohe Kollekte zusammen. Zum Beispiel an Weihnachten ist das ganz ähnlich. Aber wir waren ungefähr 70 Gottesdienstbesucherinnen, größtenteils. Als ich die Kollekte gezählt habe, zusammen mit der Gabi Klatzel, sind wir aus dem Staunen nicht herausgekommen, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe mich auch riesig gefreut. Jetzt könnte man denken, wenn man diesen Text im Hinterkopf hat, ja, wir sollen uns gar nicht so sehr über diese hohen Beträge freuen, sondern vielleicht vielmehr über diese völlige Hingabe. Und trotzdem glaube ich, dass die Kollekte vom Weltgebetstag etwas auch mit dieser Kollekte der armen Witwe zu tun hat. Und das werde ich Ihnen ganz am Ende erklären. Aber der Reihe nach. Der Sonntag heute, das haben Sie vielleicht auch am Anfang auf den Folien gesehen, der trägt den lateinischen Namen Oculi. Das sind die Augen oder auch der Blick. Wenn wir es jetzt mal mit den Augen übersetzen, dann sind die Augen des Herrn gemeint. Und der Psalm für diesen Sonntag ist Psalm 34 und da steht nämlich genau in Vers 16, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Die Gerechten sind die, die ihr Vertrauen ganz auf Gott setzen. Und die Augen des Herrn sind die Augen Gottes. Gott sieht zu denen, die zu ihm schreien. Das wird später in dem Psalm in Vers 18 und 19 nochmal betont. Da steht, so hört der Herr und errettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und genau so wie Gottes Augen auf die Menschen schauen, so schauen auch Jesu Augen. Und weder Gott noch Jesus lässt sich blenden von Äußerlichkeiten. Es gibt einen anderen schönen Vers in der Bibel aus dem 1. Samuel-Buch. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. So schaut Gott. Und die Witwe weiß das. Sie glaubt daran. Sie glaubt und vertraut, dass Gott sie sieht in ihrer Not und dass er sie nicht allein lassen wird. Und darum gibt sie ihr Letztes her, im Vertrauen darauf, dass Gott für sie sorgen wird. Anders kann es gar nicht sein. Und sonst hätte Jesus sie auch nicht zum Vorbild genommen. Aber wir Menschen, wir sehen meistens eben erst auf das Äußerliche. Das wussten die reichen Leute damals, das wussten die Pharisäer und das wissen auch wir alle, die wir heute hier sind. Und weil das so ist, dass wir das wissen, dass die Menschen auf das Äußerliche schauen, machen wir uns selbst ganz oft auch abhängig von diesem Blick der anderen auf unser Leben. Da geht es uns nicht mehr um die Augen Gottes, sondern nur noch um die Augen der Menschen. Aber genau das kritisiert und verurteilt Jesus, zum Beispiel bei den Pharisäern. Er hat gesagt, die beten, um gesehen zu werden von den Leuten und die geben ihre Opfer, um gesehen zu werden von den Leuten. Und genauso sieht Jesus natürlich auch die hohen Spenden der reichen Leute, als er dort zusammen mit den Jüngern auf dem Tempelvorplatz sitzt. Und vielleicht, das ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich könnte es mir vorstellen, schauen die Jünger auch bewundernd zu den Reichen, so wie wir das manchmal tun, wenn einer mehr hat als wir selbst und wenn jemand vielleicht sogar genau das hat, was wir selbst gerne hätten, aber nicht haben. Und auch die Jünger, das wissen wir, hatten ja einst alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen. Ihr Haus, ihren festen Wohnsitz, ihre Familie, ihren Besitz. Und vielleicht haben sie sich in diesem Augenblick, wir wissen es nicht, es ist nur eine Vermutung, aber vielleicht haben sie sich in diesem Augenblick gewünscht, nochmal so gut versorgt zu sein, wie diese Reichen. Ich vermute das deshalb, weil ich schon manchmal an den Punkt in meiner Nachfolge gekommen bin, wo ich mich gefragt habe, wofür? Wo man neidisch auf jemand anderes schaut. Und Jesus sieht, wohin die Augen der Jünger schauen, aber er lenkt ihren Blick hin zu jemand anderem, nämlich zu dieser armen Witwe. Er setzt ihnen gewissermaßen die richtige Brille auf, um scharf zu sehen, um vielleicht genauso zu sehen, wie Gott sieht. Der Blick der Jünger war bis dahin geblendet und ich glaube, auch unser Blick ist oft geblendet von dem, was die Welt zu bieten hat. Sicherheit und Glück durch Besitz oder auch durch Ansehen und Ehre bei den Menschen und natürlich auch durch Beziehungen, Familie, Freundschaften. Und die Frage ist, wären wir bereit, so wie die arme Witwe, das alles aufzugeben, loszulassen in die Hände Gottes? Würden wir Gott bedingungslos vertrauen für unser Ansehen, für unseren Besitz, für unsere Beziehungen, besonders dann, wenn sie vielleicht angefochten werden? Achten unsere Augen nicht viel mehr und ganz oft auf das, was andere bei uns sehen? Wollen wir nicht ganz oft als gute Menschen dastehen und auch als gute Menschen erkannt werden und noch besser hier in der Kirche als gute Christen? Regelmäßiger Kirchgang, hohes ehrenamtliches Engagement, Bewunderung und Wertschätzung für das, was wir tun und leisten. Wohin richtet sich dein Blick und dein Gehör? Hörst du auf das, was die Leute reden über dich, über andere? Hast du vielleicht sogar Angst vor dem Urteil, vor der Meinung der anderen Menschen? Und machst dich ihnen untertan, lässt dich beeinflussen von den Augen der anderen in dem, was du tust und was du sagst oder auch was du nicht tust und nicht sagst? Wohin richtet sich unser Blick? In Psalm 122 steht, wohin er sich richten sollte. Da steht, unsere Augen sehen auf den Herrn. Es gibt ein schönes Lied aus Taizé, Oculi Nostri ad Dominum Deum. Unsere Augen schauen auf den Herrn, unseren Gott. Und allein das, sich immer wieder zu sagen, ich schaue auf Gott, so wie im Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Zu wem schaue ich hin? Von wem erwarte ich die Sicherheit in meinem Leben? Ich schaue zu dem hin, der Herr ist, der Schöpfer von Himmel und Erde. Darin steckt die Macht über alles. Gott, der Herr, ist derjenige, der die Macht hat über allen Besitz, dem alles gehört. In der Bibel steht, dir gehört alles Gold und Silber der Welt. Gott, der Herr, ist der Herr über alle Beziehungen, weil er derjenige ist, der die Liebe schenkt, die Geduld, die Vergebung. Und er ist der Herr über unser Ansehen, weil er uns Ansehen schenkt, dadurch, dass er uns freigekauft hat von der Sünde. Er ist der Herr über alles. Und genau das sollte unser Blick sein, der Blick zu Gott hin. Und das war der Blick der armen Witwe und Jesus sieht das. Er sah ihr Herz, er sah ihre Einstellung. Sie war frei von der Meinung der Leute. Sie hat sich nicht geschämt, obwohl sie, ich sag mal, nur 50 Cent in die Kollekte gegeben hat. Ein geringes Opfer in den Augen aller Menschen. Und wenn sie gesagt hätte, ich kann gar kein Opfer geben, ich kann heute keine Kollekte geben, weil ich sowieso nichts habe, fast nichts, wir würden das alle verstehen. Aber so fragt sie nicht, so denkt sie nicht, sie gibt hin, was sie hat. Ich bin ehrlich, wenn jemand zu mir kommt und aus der Kirche austritt, weil er eine Firma besitzt und sagt, ja, die Kirchensteuer ist mir zu hoch, lieber spende ich einmal im Jahr einen hohen Betrag, den ich dann auch noch bei der Steuer absetzen kann, kann ich verstehen. Aber ist es das, worum es Gott geht? Ich glaube, in den Augen Gottes ist solches Verhalten lächerlich. Denn Gott ist das Opfer, nämlich dein Vertrauen auf ihn zu setzen, viel, viel mehr wert als alles Geld, was du jemals spenden könntest. Gott geht es um das Jetzt. Und nicht nur um das Jetzt, sondern auch um die Ewigkeit. Gott geht es um eine Sicherheit in deinem Leben, was dir kein Geld, kein Besitz, kein Ansehen, keine Ehre, keine Freundschaften, keine Familie jemals geben könnte. Ihm geht es darum, dass du ihm vertraust, egal ob du arm bist oder reich, egal ob du einen angesehenen Beruf hast oder einen, der nicht so angesehen ist oder vielleicht gar keinen Beruf, keine Arbeit. Gott geht es nicht darum, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du viele Kinder hast oder nur eins oder gar keins. Gott geht es einzig und allein darum, dass du dein ganzes Herz ihm hingibst, dein ganzes Leben mit allem, was da ist. Das Problem ist, dass wir uns meist erst dann Gott richtig hingeben, wenn wir eigentlich nichts mehr zu bieten haben. Das kennen viele von uns. Irgendwie ist der ganze Besitz weg, wodurch auch immer. Und am Ende schreit man zu Gott und sagt, bitte hilf mir. Wenn du noch was aus meinem Leben machen kannst, dann mach. Vielleicht kennt ihr solche Gebete. Ich bin ehrlich, ich habe so auch schon gebetet. In der größten Not, wenn man selber nichts mehr tun kann, dann ist es immer noch gut genug, zu Gott zu beten. Und das Tolle ist, Gott hört. Gott nimmt uns sogar dann ernst, wenn wir ihm nichts mehr zu bieten haben. Kein Besitz, keine Ehre, keine Beziehungen. Und er macht was aus unserem Leben. Aber wie viel toller wäre das, wenn wir gar nicht erst an diesen Punkt kommen müssten, sondern Gott unseren Besitz, unseren Reichtum hingeben und sagen, zeig du mir, was ich daraus machen soll, dir zur Ehre und dir zum Lob. Oder wenn wir Ansehen haben vor den Menschen und wir geben unser Leben Gott hin und sagen, zeig mir, wie ich mein Ansehen nutzen kann zu deiner Ehre. Oder wenn wir beliebt sind, wenn wir viele Freunde haben, eine große Familie und wir geben Gott unser Leben hin und sagen, zeig du mir, wie ich diese Beziehungen nutzen kann, um dir die Ehre zu geben. Wie viel toller wäre das? Man kann sich fragen, warum geben denn die Reichen eigentlich nur von ihrem Überfluss, von ihrem Profit? Warum geben sie nur ein Opfer, was so groß ist, dass es ihnen nicht wehtut? Der Witwe hat es so gesehen wehgetan, weil es war ihre Existenz für diesen Tag zumindest. Was glaubt ihr? Warum haben die Reichen nur von ihrem Überfluss abgegeben, nicht von ihrem Notwendigen, was sie brauchen für ihre Existenz, sondern von dem, was sowieso nicht wehtut. Ich glaube, das war so und es ist auch heute noch so, weil wir natürlich sicher gehen wollen. Wir wissen ja, was wir alles brauchen. Wir müssen unser Auto bezahlen, die Wohnung, wir müssen Essen kaufen, müssen für die Kinder sorgen. Gibt es ganz viele Dinge. Gute Argumente, warum wir Geld brauchen. Sie wissen, diese Reichen wissen, was sie brauchen, damit all ihre Sicherheiten nicht ins Wanken geraten. Sie wissen, dass sie Ansehen, Reichtum und Wohlstand brauchen, um glücklich zu sein. Aber wehe, ein äußerer Umstand treibt uns dazu, vielleicht unsere Firma aufgeben zu müssen oder einen gut bezahlten Job in einen schlechter bezahlten Job einzutauschen. Wehe, Gott würde Umstände in unserem Leben zulassen, wo wir unser Haus aufgeben müssten und nur noch in einer Wohnung wohnen müssten. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr habt doch nicht alles für Gott aufgegeben, damit Gott euch dann hängen lässt. Gott sorgt für euch, der gibt euch alles, was ihr braucht zum Leben. Niemand gibt sein Leben hin für Gott, der es nicht hundertfach zurückbekommt. Und zwar nicht mit vergänglichen Werten, sondern mit ewigen Werten. Ich kenne Menschen, auch hier in der Gemeinde, die ihr Haus aufgeben mussten, aber dafür ein neues Zuhause hier in der Gemeinde gefunden haben. Wie toll ist das denn? Ich kenne Menschen, auch hier in der Gemeinde, die einen guten, gut bezahlten Job aufgegeben haben, weil sie keinen Frieden mehr hatten in diesem Job. Diese Menschen verdienen jetzt weniger, aber sie sind glücklich, weil sie in der Gegenwart Gottes sind. Und ich wünsche uns das, dass wir jeden Tag neu lernen, mit den Augen Gottes zu sehen, dass wir unsere eigenen Ängste und Antriebe immer wieder hinterfragen. Ich kann euch sagen, mir geht das ganz oft so in meinem Beruf, denn es ist ein Beruf der Dienstleistung. Und ich muss mich immer wieder fragen, für wen tue ich das? Wem diene ich hier? Diene ich den Menschen? Diene ich mir selbst, meinem Ansehen oder diene ich Gott? Und ihr dürft mir glauben, die Antwort ist leider nicht immer Gott. Manchmal stimmt die äußere Handlung mit der inneren Einstellung überein, aber manchmal eben auch nicht. Dafür darf ich und dafür dürft ihr die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Und Jesus hat schon damals den Menschen klargemacht, ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Wer die Lutherbibel kennt, weiß, ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Aber mit dem Mammon ist tatsächlich das Geld gemeint. Ihr könnt euch nicht von beiden gleich abhängig machen. Und doch tun wir das. Wir gucken, wie wir diese Balance hinkriegen zwischen irdischen Sicherheiten und der ewigen Sicherheit. Aber Gott sagt, beides geht nicht. Du wirst immer hin und her schwanken. Manchmal wird Gott mehr regieren in deinem Leben und dann wieder wird die Welt mehr regieren. Das heißt nicht, dass du kein Bankkonto haben darfst oder kein geregeltes Einkommen oder kein gutes geregeltes Einkommen. Aber es heißt, dass du immer wieder für dich prüfen sollst, wie abhängig du davon bist und ob und wie dich das alles bei deinen Entscheidungen und Handlungen beeinflusst. Wenn du immer wieder diese Verlustangst spürst, also die Angst davor, dein Ansehen zu verlieren, deinen Besitz zu verlieren oder Beziehungen zu verlieren, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du dich zu abhängig machst von falschen Dingen. Ich habe es gerade gesagt, mit dieser Verlustangst meine ich viele Dinge, vor denen wir Angst haben, dass wir sie verlieren könnten. Besitz, Ehre, Beziehungen. Die Reichen im Tempel, die haben ein hohes Opfer gegeben, aber es war ja gar kein Opfer, es war nur von ihrem Überfluss. Es war ein hohes Opfer, aber es war niedrig genug, dass sie keine Angst um ihren Besitz, um ihre Sicherheiten, ihr Ansehen oder ihre Beziehungen haben mussten. Sie waren völlig safe, wie wir heute so schön sagen, in ihren Augen. Aber in den Augen Jesu waren sie total gebunden, abhängig, unfrei und darum auch verloren. Die Witwe war menschlich betrachtet dumm, all ihren Besitz wegzugeben, die notwendige Tagesration. Aber sie hat alles hingegeben, weil sie Gott vertraut hat, dass sie den Tag überleben wird, weil er für sie sorgt. In Gottes Augen war sie angesehen, sie hatte Wohlgefallen bei Jesus gefunden und sie war frei. Innerlich frei und Jesus sieht das und er lobt sie. Seine Augen schauen auf sie und er sieht sie so unscheinbar, wie sie ist. Die alten Menschen unter uns, die auch schon Witwen oder Witwer sind, die wissen das, dass man in einer Gesellschaft, wo es um Leistung, um Gesundheit geht, gar nichts mehr zu melden hat. Man hat nichts mehr zu geben. Aber Jesus schaut auf diese Menschen. Er schaut auf ihr Herz, auf ihren Glauben, auf ihr Vertrauen. Und das ist alles, was zählt, ganz egal, wie alt du bist oder wie reich du bist. Und die Frage ist, willst du auch von Jesus so gesehen werden? Und wenn ja, dann richte deinen Blick auf den Herrn hin, der sich selbst hingegeben hat, um dich zu retten. Jesus hätte alles haben können. Er hätte reich werden können als Wunderheiler. Er hätte König und Machthaber sein können. Er hätte herrschen können, weil er die Macht hatte. Und er hätte auch ganz viele Anhänger und Fans haben können. Er hätte sich zujubeln lassen können. Aber all das hat er aufgegeben, um die Menschen zu retten. Darum vertraue Jesus für all deine Probleme. Leg sie ihm hin. Er versteht dich und er sorgt für dich. Er wird dir Lösungen zeigen und er wird dich seinen Weg führen. Lerne dich abhängig allein von ihm und seiner Liebe zu dir zu machen. Und ich verspreche dir, du wirst einen größeren Reichtum erleben, von dem du nie zu träumen gewagt hättest. Einen größeren Reichtum, als dir jedes Geld, jedes Ansehen, jede Beziehung je geben könnte. Ein Reichtum, den man mit bloßen Augen nicht sehen kann. Und jetzt nochmal zurück zum Einstieg zu der Kollekte vom Weltgebetstag. Das war nämlich so, dass wir im Vorbereitungsteam, also ich weiß nicht, wer den Weltgebetstag kennt, das ist so, dass immer in einem anderen Land die Liturgie vorbereitet wird und dann an diesem ersten Freitag im März in vielen Kirchen der ganzen Welt genau diese Liturgie gefeiert wird. Und diesmal waren es die Frauen aus den Philippinen, die diese Liturgie vorbereitet hatten. Und weil ich schon in Asien und auch in Afrika unterwegs war, habe ich eine Idee eingebracht. Ich habe gesagt, wir könnten ja die Kollekte mal so sammeln, wie die Frauen oder wie die Menschen das in anderen ärmeren Ländern machen. Und zwar könnten wir während eines Liedes aufstehen und nach vorne gehen und vorne in einen Korb die Kollekte werfen. Normalerweise, also bei den Afrikanern wird dazu auch getanzt. Da wurde gleich gesagt, das machen wir nicht. Aber es wurde auch generell gesagt, das können wir nicht machen. Was ist denn dann mit denen, die gar kein Geld dabei haben? Das sieht ja jeder, wenn man dann sitzen bleibt. Und wenn man, das ist überhaupt viel zu umständlich, dass alle aufstehen müssen, bis nach vorne gehen müssen. Und dann gibt's vielleicht Gedrängel. Und dann sieht das ja jeder. Und wenn man dann vorne da sein Opfer einlegt, das sieht ja dann auch jeder, was und wie viel das ist. Also es kam mir ganz viel Widerstand entgegen. Dann haben wir ein bisschen hin und her diskutiert. Ich habe gesagt, wenn der Klingelbeutel durch die Reihen geht, was ja hier in der Gemeinde nicht der Fall ist, aber da sieht man ja auch, ob es oder man hört, ob es klingt oder ob nur ein Schein hineingeworfen wird. Man kriegt auch mit, ob jemand was einlegt oder nicht. Wir haben uns schließlich darauf geeinigt, mutig zu sein. Es mal tatsächlich so zu machen, während eines Liedes nach vorn zu gehen und nicht darüber nachzudenken, was die anderen über uns denken. Und wer sitzen bleibt, der bleibt sitzen. Und wer viel einlegt, legt viel ein. Und wer wenig einlegt, legt wenig ein. Wer nichts einlegt, legt nichts ein. Und deshalb habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich die Kollekte gezählt habe. Ich glaube, es war der Beginn des Freiwerdens von der Meinung anderer Leute über das, was wir tun. Und Gott hat das gesegnet. Und diese Kollekte hat nicht nur uns gesegnet oder mich glücklich gemacht, sondern wir werden mit dieser Kollekte auch viele andere Menschen segnen. Es war nur der Beginn. Ich glaube, wir können immer noch viel, viel mehr lernen von der armen Witwe. Aber lasst uns beginnen, uns frei zu machen von all unseren Ängsten und Gott wirklich bedingungslos, 100% für unser ganzes Leben zu vertrauen. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und wer mag, der darf dazu Amen sagen. Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen und du hast uns gezeigt, was es heißt, sich ganz voller Vertrauen Gott hinzugeben. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir das nicht tun, wo wir uns abhängig machen von unseren Ängsten, von der Angst, unseren Besitz zu verlieren und aufgeben zu müssen, unser Ansehen zu verlieren und aufgeben zu müssen, unsere Beziehungen zu verlieren und aufgeben zu müssen. Und wir bitten dich, befreie uns von diesen Ängsten und mach uns bereit, uns dir völlig hinzugeben im Vertrauen auf deine Liebe und Fürsorge. Amen. Wir werden jetzt ein Lied singen, ein wunderschönes Lied. Es ist auf Englisch. Es ist ein Lied, wo es heißt im Refrain, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Ich bin nicht länger der Sklave meiner Angst, sondern ich bin ein Kind Gottes und deshalb bin ich frei von allen Ängsten. Du umgibst mein Herz mit einer Melodie, die mich befreit. Du wickelst mich aus. Ja, mit all diesen Schichten, die wir über uns drüber machen, weil wir Angst haben, alles zu verlieren, weil wir Angst haben, jemand könnte in unser Herz schauen. Du umgibst mich mit diesem Lied der Befreiung von meinen Ängsten, von meinen Feinden, bis auch wirklich die letzte Sorge mich verlassen muss und fliehen muss. Und schon im Mutterleib hast du mich erwählt, du hast mich in Liebe beim Namen genannt. Ich bin wiedergeboren in eine Familie hinein, ich bin mit dir blutsverwandt. Du hast das Meer geteilt und ich bin mitten hindurchgegangen. Deine Liebe hat alle meine Angst ausgetrieben. Du hast mich erlöst und darum stehe ich hier und singe. Ich bin kein Sklave mehr meiner Angst, sondern ein Kind Gottes. Amen.